Heute habe ich einen Gast bei mir. Barbara Billinger arbeitet als Consultant in einer Unternehmensberatung in Wien. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf und mit dir zum Thema Stimme plaudern kann.
Als Coach und Trainerin, speziell für Führungskräfte, musst du ja Inhalte vermitteln und triffst da sicherlich auch manchmal auf Teilnehmer, die, sagen wir mal, eher unfreiwillig in dem Seminar sitzen. Wie gehst du damit um? Wie fängst du diese Teilnehmer ein?
Ja, das kann schon einmal vorkommen. Aber Vorbereitung ist da auch die halbe Miete. Unser Zugang bei Edelweiss Consulting ist einfach, Menschen durch möglichst breite Einbindung auf ein gemeinsames Ziel hin zu fokussieren. Und das heißt dann zweierlei. Die Beteiligten möglichst schon vor einem Setting dort abholen, wo sie stehen, und ihnen ein Ventil geben für ihre Bedürfnisse und für ihre Bedenken. Weil warum hat denn eine Führungskraft möglicherweise Vorbehalte? Im Fall eines Seminars heißt das dann, dass ich nach Möglichkeit bereits vorab in Kontakt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern trete und ihre Erwartungshaltungen und Wünsche an das Training erfrage. Der individuelle Bedarf kann immerhin durchaus untereinander, also untereinander der Teilnehmer, oder im Falle von einem Inhouse-Training dann auch von den Vorstellungen des Auftraggebers abweichen. Damit übergebe ich aber gleichzeitig den Teilnehmenden ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, auch für das Gelingen des Seminars. Aktive Beteiligung statt passivem Konsum. Die Rückmeldungen lasse ich dann in die Konzeption einfließen des Trainings oder des Seminars, weil von der Stange geht's einfach nicht. Du wirst das selbst kennen. Du entwickelst ja individuelle Coaching-Pläne mit deinen Kundinnen und Kunden, und insbesondere Führungskräfte schätzen da eine gute Vorbereitung, weil das ja auch von ihnen erwartet wird. Am Beginn des Seminars direkt spreche ich das dann auch noch einmal an und mitunter sogar mit einer paradoxen Frage, wie was passieren muss, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute vollkommen frustriert bei der Tür rausgehen und sich bei einem Bier über die Verschwendung ihrer Lebenszeit auslassen oder so. Das bricht dann schon einmal meistens das Eis. Und es gibt mir Aufschluss darüber, wie es mit den persönlichen Ressourcen und Bedürfnissen von den einzelnen Personen an diesem Tag ausschaut. Weil es kann ja sein, dass jemand gerade ein krankes Kind zu Hause hat, deshalb das Handy permanent im Auge behalten muss. Oder vielleicht vor 10 Minuten noch so eine Last-Minute-Top-Urgent-Aufgabe auf den Tisch bekommen hat und jetzt schon weiß, dass er nach dem Seminar noch bis Mitternacht sitzen muss. All diese Stimmungen sind wichtig, weil wenn ich sie einfangen kann, dann kann ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vereinbaren, wie wir damit umgehen. Und das gilt genauso für Klausuren, das gilt für Einzelcoachings bis hin zu großen Stakeholder-Prozessen. Die Vorabinvestition, finde ich, lohnt sich und spiegelt dann sich in der Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. im gesamten Projekterfolg wieder.
Was bedeutet für dich Präsenz?
Präsenz heißt für mich, im Hier und Jetzt zu sein und meine Aufmerksamkeit vollkommen den Menschen mir gegenüber widmen zu können. Das ist einerseits eine Sache des Respekts, andererseits überlebenswichtig, weil ich sonst nicht mitbekomme, wenn mir eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer verloren geht, der sich dann vielleicht geistig verabschiedet. Wenn die Energie erst einmal raus ist, kostet es dann eine viel größere Anstrengung, die Leute wieder ins Boot reinzuholen. Das heißt, ich muss mir bei meinem Thema und den Menschen im Raum sein und das mit einer gewissen Souveränität ausstrahlen.
Ich selbst gebe ja seit Corona eine ganze Menge Online-Kurse über Sprechen, über Präsenz. Und mir ist aufgefallen, dass es eine gewisse Herausforderung für mich selbst als Coach darstellt, alle Teilnehmer, wenn ich nicht gerade Einzelcoaching gebe, bei der Stange zu halten. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist in der Tat überraschend schwierig, weil der Raum, den ich im Auge behalten muss, ja mit dem Bildschirm eigentlich viel kleiner ist als im realen Seminarraum. Aber tatsächlich ist er das nur auf den ersten Blick, denn in Wirklichkeit habe ich bei 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ja sogar 12 Seminarräume, weil ja alle woanders sitzen. Dazu kommt dann noch der tote Winkel, das heißt, ich sehe den Großteil der Umgebung und der möglichen Ablenkungsquellen gar nicht. Das war am Beginn für mich genauso irritierend. Und ich habe dann für mich bisher 3 Erkenntnisse gewonnen bzw. Strategien daraus entwickelt. Erstens, am Anfang Spielregeln vereinbaren. Genauso wie man das in einem physischen Seminar auch macht. Dazu kann unter anderem gehören, eben das Handy abzudrehen oder auch in dem Fall alle anderen Programme am Laptop schließen, damit man nicht nebenher Mails checkt oder so. Gleichzeitig ganz wichtig ist Pausenvereinbarung, weil es braucht im virtuellen Raum viel mehr Pausen. Es ist tatsächlich wesentlich anstrengender für alle Beteiligten, sich so lange am Stück auf den Bildschirm zu konzentrieren. Zweitens, und meine Erfahrung ist, das hat sich mit der Corona-Krise sehr stark verändert, alle Teilnehmenden, und zwar wirklich alle, dazu auffordern, auch die Kamera zu verwenden. Da ist die Bereitschaft jetzt viel höher geworden, als sie das früher war. Und drittens, auch in so einer Form des Settings, auch im virtuellen Raum für Beteiligung sorgen. Das heißt, die Personen namentlich anzusprechen und um ihre Beiträge, um ihre Fragen, um ihre Rückmeldungen zu bitten, anstatt wie gewohnt einfach nur in die Runde zu fragen, wer etwas zu sagen hat. Mir hilft, wenn ich mir vorher dazu eine Teilnehmerinnenliste ausdruck, mir neben den Laptop lege, damit ich niemanden vergesse und damit ich auch die Reihenfolge, in der ich die Menschen anspreche, variieren kann. Wichtig ist auch dabei, dass man das vorher mit den Teilnehmenden vereinbart, damit die Leute nicht erschrecken, wenn sie plötzlich auf einmal angesprochen werden.
Hast du das Gefühl, dass sich deine Präsenz, deine Art des Redens, deine Wortwahl online geändert hat?
Puh, schwierig. Das kann ich wahrscheinlich am allerwenigsten selbst einschätzen. Ich bemühe mich, langsamer zu sprechen. Ich versuche auch deutlicher zu sprechen und stärker Hochsprache als Umgangssprache zu verwenden. Ob mir das gelingt, immer weiß ich noch nicht so genau. Schwierig finde ich immer noch, die Stimme zu behalten und nicht heiser zu werden. Das liegt an der doch meistens ungewohnten Sprechhaltung. Da habe ich mir dann kürzlich auch die Tipps von meinen Studierenden aus der Logopädie geholt dafür.
Du hast vor einigen Jahren einen Wochenkurs bei der Sprechakademie in der Steiermark gebucht. Worum ging es denn da genau?
Stimmt, das war die Radiosynchronakademie in Deutschlandsberg. Das war eine Intensivkurswoche, in der von Sprechtechnik über Phonetik, also die Sprachmelodie für unterschiedliche Genres, inhaltliche und technische Beitragsgestaltung, On-Air-Sprechen im Radio bis zur Synchronisation von Filmsequenzen und so ein bisschen zugrunde liegendes Basic-Schauspieltraining, alles dabei ist. Es ist kompakt, herausfordernd, spannend, lehrreich und vor allen Dingen auch sehr lustig.
Inwieweit hast du davon für deinen jetzigen Beruf profitiert?
Ich habe dort ein Stück weit meine Stimme wiedergefunden und gleichzeitig an meinem Selbstvertrauen damit gearbeitet. Streng genommen habe ich gelernt, mich selbst hören zu können. Das war ich ja wie viele andere vorher gar nicht gewöhnt. Und mir auch wirklich zuzuhören. Mir fällt damit jetzt auch schneller auf, wenn meine Stimme nicht dort sitzt, wo sie sein soll, weil ich nervös bin. Und ich habe Strategien dagegen. Und ich habe danach nie wieder so Radio gehört wie zuvor, weil ich viel mehr auf korrekte Sprache und passende Sprachmelodie achte und versuche auch die selbst einzusetzen. Zumindest meistens halt.
Also kannst du Kurse über Sprachmelodie, Phonetik, Vortragstechnik, über Rhetorik empfehlen?
Unbedingt. Meiner Stimme eine Stimme zu geben, war damals die Motivation, mich für die RSA, also für die Radiosynchronakademie, anzumelden. Ich habe zu der Zeit beruflich das Gefühl gehabt, dass das, was ich einbrachte, zwar inhaltlich wohlwollend aufgenommen wird, mir aber gleichzeitig auch wieder weggenommen wurde. Ich es also nicht einmal selbst weiter kommunizieren und artikulieren durfte nach außen. Und in der Folge habe ich mich stückchenweise immer kleiner gefühlt und wollte das wieder ändern.
Wie geht es nach Corona weiter? Bleiben Online-Seminare im Trend?
Ich glaube, dass sich schon sehr viele sehr darauf freuen, wieder face-to-face mit Menschen in einem Raum zu arbeiten. Und das geht mir nicht anders. Ein Teil des Angebots wird aber meiner Einschätzung nach sicher virtuell bleiben und auch nachgefragt werden. Einfach weil sich damit die Aufwand-Nutzen-Rechnung für die Menschen rechnet. Anfahrtzeiten und Kosten fallen weg. Weiterbildung lässt sich leicht ins ohnehin schon dichte Work-Life-Programm integrieren. Und für manche ist es wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, etwas in Anspruch zu nehmen. Ich habe so zum Beispiel in den letzten Wochen selbst ein Seminar in Yale absolviert. Das hätte ich live aktuell sicherlich nicht geschafft. Und für uns Coaches und Trainerinnen und Trainer heißt das, dass sich unsere Zielgruppe vergrößert, wenn wir in Zukunft beide Optionen anbieten können.
Okay, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist.
Ja, ich danke dir.
Wenn ihr mehr Infos über Sprachkurse, Sprachmelodie, Sprechschauspiel, Moderation und Vortragstechnik haben wollt, dann schaut doch mal in den Anhang des Podcasts oder direkt unter www.sus-schauspiel-und.de. www.sprache.de. Da findet ihr eine ganze Menge an Kursen, auch an Online-Kursen. Oder schaut direkt bei www.sprecher-akademie.eu vorbei. Schön, dass ihr mal wieder zugehört habt. Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.